Ja, unsere heutige Bibelstunde, unser Bibelstudium wird ermutigend sein und erfrischend sein, weil wir sind in unserer Serie über Glaubenshelden, bei einem Glaubenshelden, den wir alle, glaube ich, sehr mögen und mit dem wir uns sehr gut identifizieren können. Und das ist der Simon Petrus. Das einzige Schwierige war, das viele Material, was es zu ihm gibt, irgendwie zu kürzen. Das war meine Herausforderung. Aber der Petrus, der ist so ein aufrichtiger, so ein authentischer, so ein ernsthafter, begeisterter, großmauliger, mutiger, starker und doch schwacher Mann, ein impulsiver, ein dickköpfiger, ein Versager, einer, der kaum ein Fettnäpfchen auslässt. So ein Typ war er. Und deswegen ist er so sympathisch, finde ich, für uns, weil er ist ein Mensch wie du und ich und wir können uns selbst in ihm erkennen und das ja, macht ihn so sympathisch. Und die Bibel ist so sympathisch, weil die Bibel berichtet uns ganz ehrlich, so wie es war. Das findest du in keinem anderen antiken Bericht. Dass auch die Helden mit ihren Schwächen gezeigt werden. Und das Schöne ist, obwohl der Simon so war, wie er war, hat Jesus ihn auserwählt, in seinem Team zu sein. In seinem A-Team. Er war ein A-Postel, kein B-Postel. Jesus wollte ihn in seinem Team. Und er hat ihn zu einem Felsen gemacht in seiner Gemeinde. Und das ist wunderbar. Ich finde allein, das ist so ermutigend. Und das ist auch der erste Punkt heute, zu sehen, dass Gott mit unvollkommenen Menschen wirkt. Gott möchte dich und Gott möchte mich in seinem Team haben. Also komm so, wie du bist. Vertrau dich ihm an, gib ihm dein Leben, stell dich ihm zur Verfügung und du wirst staunen, was er mit dir und was er durch dich machen wird. Dein Leben wird ein Abenteuer sein mit Jesus. Und das ist ja eigentlich was, was wir suchen, oder? Wir alle wollen irgendwie Abenteuer haben, oder? Wenn du so eine fade Geschichte, also schon irgendwie, ja, weiß ich nicht, alle suchen Abenteuer. Fallschirmspringen, Bungee-Jumpen, die Adrenalin-Junkies, ja. Oder, weißt du, Mountainbiken. Für manche ist es ein geschäftliches Abenteuer irgendwo. Für den Nächsten ein erotisches Abenteuer, aber die Leute sind auf der Suche nach Abenteuern, aber nichts ist vergleichbar dazu, dein Leben mit deinem Schöpfer zu leben und ihm zu dienen, von ihm gebraucht zu werden. Das ist spannender, das ist viel befriedigender und das ist ein Abenteuer mit Ewigkeitswert. Also deine Mountainbike-Touren und so weiter, das ist auch echt cool, ja, aber wird am Ende in der Ewigkeit eigentlich ziemlich egal sein. Aber das, was du für Jesus getan hast, das wird bleiben für immer. Und wenn wir uns den Petrus anschauen, Petrus hat eigentlich einen super Start gehabt bei Jesus. Seinen ersten Auftritt sehen wir in Johannes Kapitel 1. Johannes der Täufer hat im Jordan getauft und der Andreas, der Bruder von Simon, der war ein Jünger von Johannes. Und der hat gehört, wie Johannes gesagt hat, seht, dieser Jesus, dieser ist das Lamm Gottes. Und sie haben ihm geglaubt und Andreas und ein anderer Jünger von Johannes, die haben den nächsten Tag mit Jesus verbracht und sind ihm gefolgt. Und dann lesen wir in Johannes 1, Vers 40, habe ich euch mitgebracht, oder ihr könnt es gerne in eurer Bibel lesen. Andreas findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus, der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Und Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Also prophetisch, er wird ein Baustein sein, er wird Gottes Reich mit ihm bauen. Und das ist so schön, der Jesus hat was in Petrus gesehen, was er selbst nicht in sich gesehen hat. Und im ersten Petrusbrief schreibt der Petrus an uns und sagt uns, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Denkt an die Holzbaustadt, die wir gehabt haben vor ein paar Wochen. Denkt an die Lego-Stadt, die wir gehabt haben vor einiger Zeit. Und wir sind auch solche Bausteine in Gottes Hand, mit denen er sein Reich bauen möchte, seine Gemeinde. Und wir wissen aus der Petrologie, das kommt auch aus dem Wort, gell, das ist die Gesteinswissenschaften. Steine werden geformt durch Druck und durch Hitze. Und so ist es auch oft mit uns lebendigen Steinen, gell, dass wir geformt werden in den Herausforderungen des Lebens. Und das sehen wir auch bei Petrus. Nach der ersten Begegnung mit Jesus sind die Brüder wieder zurück in den Alltag gegangen. Die waren Fischer am See Genezareth, haben gefischt, das waren Praktiker, das waren Männer der Tat. Und da ist ihnen Jesus wieder begegnet, mitten im Alltag. Wir lesen in Lukas 5 die ersten paar Verse. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Also mitten im Leben, dein Arbeitsplatz ist auch Jesu Arbeitsplatz. Er will dich gebrauchen, da wo du bist. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Jesus, du Prediger, ich Fischer, wenn es dich interessiert, mein fachmännischer Rat, es wird nichts. Also wir fischen in der Nacht, nicht am Tag, das macht keinen Sinn. Also Jesus tritt in das Leben von Petrus, in seinen Alltag und er fordert ihn heraus. Und er spricht ein Wort in sein Leben. Und das tut er ja auch bei uns, gell? Jetzt gerade, oder wenn wir unsere persönliche Bibellese haben, jeden Tag, dazu möchte ich euch ermutigen, er spricht in unser Leben. Und jedes Mal, wenn Gott in unser Leben spricht, dann haben wir eine Entscheidung. Vertrauen wir drauf? Folgen wir ihm, was er uns sagt, oder nicht? Auch wenn ich es manchmal vielleicht nicht verstehe. Warum evangelisieren? Warum soll ich jetzt gerade den ansprechen, Herr? Ich fühle mich nicht danach. Oder warum vergeben? Warum nur einen Nachfolger Jesu heiraten? Warum mit Sex bis zur Ehe warten? Warum, Gott, willst du, dass Männer die Gemeinde leiten? Warum in einer schwierigen Ehe bleiben von mir aus? Warum? Und Jesus würde dir und mir sagen, vertraust du mir? Vertraust du darauf, dass ich es besser weiß? Vertraust du darauf, dass ich das Beste für dich habe? Und der Petrus macht hier einen Glaubensschritt. Er entscheidet sich, Gott zu gehorchen, Jesus zu vertrauen, ohne zu wissen, wie die Geschichte ausgeht. Er sagt, Herr, auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Er war nicht nur ein Hörer des Wortes, er war ein Täter des Wortes. Herr, es macht gerade keinen Sinn für mich, was du mir sagst, aber trotzdem will ich dir gehorsam sein. Trotzdem will ich es tun. Und das ist Nachfolge, das ist Leben im Glauben und das ist das Rezept, wie wir Wunder erleben, wie wir Gott erleben. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Sie haben erkannt, dass Jesus so viel mehr war als nur der Rabbi. Sie haben das Wirken Gottes gesehen und Petrus hatte Sündenerkenntnis. Er sagt: Ach Herr, ich passe nicht zu dir. Ich bin ein Sünder. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie das Boot ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. An diesem Tag wurde Petrus ein Nachfolger von dem Messias Jesus. Er hat in Jesus jemanden gesehen, der es wert war, sein Leben für ihn zu leben. Und wenn es nötig ist, sein Leben für ihn zu geben. Und das braucht eigentlich jeder von uns, weil sonst hat das Leben keinen Sinn. Zweiter Punkt ist die große Stärke von Petrus, die ich sehe. Er war ein Mann, der Gott vertraut hat. Und der bereit war, ihm zu gehorchen, der bereit war, Schritte im Glauben zu wagen. Und solche Menschen sind es, die Gott erleben. Matthäus 14 sehen wir das auch. Jünger sind im Boot, auf dem See, der Wind und die Wellen sind ihnen entgegen und die Jünger rudern, sie mühen sich ab gegen den Wind, im Gehorsam Jesus gegenüber, weil Jesus gesagt hat, fahrt rüber auf die andere Seite. Und dann kommt Jesus über den See zu ihnen und Petrus antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf das Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Er ist über die Wellen gegangen, die ihm so viele Probleme bereitet haben. Er ist drüber gestanden mit Jesus, könnte man sagen. Und wir kennen die Geschichte, wie sie ausgeht. Petrus war nicht perfekt. Er hat seinen Blick von Jesus abgewandt, hat die Umstände gesehen, Panik bekommen, begonnen zu sinken. Hat das kürzeste Gebet gebetet. Herr, rette mich! Und Jesus hat die Hand ausgestreckt und hat ihn gerettet. Und gleich waren die Jünger am Ufer, wo sie hin wollten. Jesus hat sie hingebracht. Dann wieder so ein Moment, sie sind vor Jesus niedergefallen, haben gesagt: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Sie haben eine Gotteserfahrung gehabt, eine Gotteserkenntnis. Und wenn wir Gott hören und wenn wir seinem Wort vertrauen und ihm vertrauen und wenn wir seinem Wort folgen, dann werden wir Wunderbares erleben. Also vor allem werden wir ihn erleben. Und ist es nicht das, wonach wir uns sehnen? Petrus war hingegeben. Petrus war so ein Alles-oder-Nix-Typ, so ein Kalt-oder-Heiß-Typ. Und wir lesen das in der Offenbarung, Jesus mag das. Also er hat eher so eine Kurzreaktion, gell, bei dem Lauwarmen, bei Lauheit. Und wirklich laues Christsein ist so langweilig. Und es ist so unwürdig und es ist so fruchtlos und kraftlos. So ein bisschen Jesus, das gehört schon dazu, aber noch ganz viel anderes. Und so ganz viel Abwägen und Kompromisse, so mit einem Fuß bei Jesus, mit dem anderen Fuß in der Welt. Ja, wir leben so wie alle, aber so ein bisschen halt Kulturchristentum auch noch mit dabei. Das ist ein Schaß, wenn ich es auf Deutsch sagen darf. Petrus hat so nicht gedacht. Paulus hat so nicht gedacht. Er hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Eine Sache, Jesus. So wie die Welt zu leben, ist nicht normal für Christen. Es ist nicht natürlich für Christen. Also wenn wir Jesus nachfolgen, dann lass uns das mit ganzem Herzen tun, mit aller Kraft. Und auch wenn wir die Briefe vom Petrus lesen, ich finde die so herausfordernd. Er fordert uns dazu hinaus, zu Hingabe, zu Heiligkeit. Also lasst auch uns aus dem Boot steigen und Jesus vertrauen. Und lasst uns Schritte im Glauben machen, etwas für Gottes Reich wagen. Nicht nur so in unserem eigenen Sicherheitsbereich, Komfortbereich herumdümpeln. Gott will so viel mehr tun. Und er kann das, wenn wir unseren Schweinehund überwinden und von mir aus rausgehen auf die Straße und anderen von Jesus erzählen. Ein bisschen was riskieren, ein bisschen was investieren, verfügbar sein, ihm vertrauen. Das ist aktiver Glaube. Und dafür ist für mich der Petrus ein Vorbild, ja, eine Inspiration. Und ich kann es bezeugen in meinem Leben, die Zeiten, wo ich Gott am tiefsten erlebt habe, waren Zeiten, wo ich was gewagt habe im Glauben. Schritt in die Mission oder für mir ein Camp zu planen, ohne zu wissen, ob überhaupt Kinder kommen oder Mitarbeiter oder Finanzen da sind oder selber mehr Geld in die Hand zu nehmen, was Gott mir anvertraut hat, als ich das Gefühl habe, dass ich mir das leisten kann. Vielleicht heißt es treu, den Zehnten zu geben. Umzug in ein Gebäude, was wir uns nicht leisten können, weil wir den Eindruck gehabt haben, Gott führt uns in die Richtung. Oder auch eine Beziehung zu beenden, die Gott nicht geehrt hat, umzukehren von Kompromissen. Oder trotz Menschenfurcht rauszugehen und zu evangelisieren. Das sind die Dinge, wenn wir so im Glauben leben, da erleben wir Gottes Wirken. Da erleben wir Gottes Wunder, da wachsen wir auch im Glauben. Und wenn ich so in diesen Managen-Modus reinkomme, in meiner Komfortzone, meiner Wohlfühlzone, ja, dann wird es irgendwann auch fad und lau. Und wenn du dich gelangweilt fühlst, gerade in deinem Glaubensleben, oder du das Gefühl hast, dass du auf der Stelle trittst und nicht wächst, vielleicht liegt es ja auch daran. Vielleicht ist ein Glaubensschritt dran, dass du mal was wagst, dass du raussteigst aus deiner Komfortzone, sagst, Herr, hier bin ich, gebrauch mich, ich steig raus aufs Wasser. Einen zentralen Moment im Leben von Simon Petrus sehe ich in Matthäus 16. Da haben die Leute unterschiedliche Meinungen gehabt über Jesus, wer dieser Jesus ist. Ist er ein Prophet oder ein guter Lehrer? Und Jesus fragt dann seine Jünger, wer sagt ihr, dass ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus. Also der von Gott im Alten Testament verheißene Retter und Herrscher, du bist der Christus, der Gesalbte. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Auf diesem Bekenntnis werde ich meine Gemeinde bauen. Ist Jesus Gott? Ist Jesus der Retter? Ist Jesus der Herr? Na dann lasst uns auch so leben. Ihm vertrauen, ihm nachfolgen, alles für ihn geben. Und dann, als Jesus ganz viel schwierige Sachen gesagt hat, so Johannes 6, da gingen ganz viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Es war zu hart. Und da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt auch ihr etwa weggehen? Ich mag das an Jesus, es ist total freiwillig, er hat nie jemanden gezwungen. Ihr seid frei, wollt ihr auch gehen? Und Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus ist der Weg zu Gott, er ist die Wahrheit über Gott, er ist das Leben in Person. Und es gibt keine Alternative für mich, sagt Petrus, die es wert wäre, dafür zu leben. Ist das auch deine Überzeugung? Oder hast du irgendwie einen Plan B, der auch noch irgendwie okay wäre für dich? Na, Jesus allein. Petrus war überzeugt, er hat alles auf eine Karte gesetzt, Jesus. Ich meine, wenn das wahr ist, wenn er der ist, der behauptet hat zu sein, wofür sollten wir sonst leben? Diese Leidenschaft gehabt für Jesus und ein paar andere Begebenheiten, wo wir das auch sehen, zum Beispiel Berg der Verklärung. Petrus sagt oh, lass uns drei Hütten bauen, lass uns den Moment festhalten. Oder Johannes 13 beim letzten Abendmahl. Geschichten, die kennen wir alle, gell? Wo Jesus anfängt, den Jüngern die Füße zu waschen und er kommt zum Simon Petrus, der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil zu mir. Und dann sagt der Simon Petrus, Herr, dann nicht meine Füße allein, sondern auch meine Hände, mein Haupt, dann alles. Das ist Leidenschaft. Oder Matthäus 26, wo Jesus ihm ankündigt, sein Versagen eigentlich, dass er ihn verleugnen wird. Und Petrus spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, wäre ich dich nicht verleugnen. Und der hat es ehrlich gemeint. Er war wirklich bereit, für Jesus zu sterben. Das sehen wir später im Garten, als er das Schwert zieht und eigentlich gegen eine hoffnungslose Übermacht versucht er anzukämpfen, bereit ist, seinen Herrn zu verteidigen. Lieber sterbe ich mit Jesus, als ihn zu verlieren. Und dann, als Jesus abgeführt worden ist, war es der Petrus, der von der Ferne gefolgt ist. Es war schon mutig. Und dann auch nach der Auferstehung in Johannes 21, wo die Jünger wieder am Fischen sind und Jesus steht am Strand beim Frühstück und ruft ihnen zu und Petrus erkennt und sagt, es ist der Herr. Und er macht den Köpfler ins Wasser und schwimmt zu Jesus hin. Hat überhaupt keinen Sinn gemacht, er war nicht viel schneller dort als die Jünger mit dem Boot. Aber er hat so eine Leidenschaft gehabt für Jesus und er hat ihn geliebt und das schätze ich an dem Petrus so sehr. Ich möchte leidenschaftlich sein für Jesus. Das inspiriert mich an dem Petrus. Als dritten Punkt, es gibt aber auch eine Menge, die man kritisieren können am Simon Petrus. Gell? Er war auch ein schwacher Mensch. Als Jesus ihn ans Wasser gerufen hat, hat er gezweifelt, ist gesunken. Als er die Offenbarung bekommen hat, dass Jesus der Messias ist, gleich drauf hat Jesus über sein Kreuz gesprochen, sein Leiden für uns und Petrus hat gesagt, nein, das soll dir nicht passieren. Das ist nicht meine Vorstellung vom Messias, das ist nicht mein Plan, das passt nicht in meinen Kram. Und Jesus hat ihm sagen müssen, geh hinter mich, Satan, du bist meine Versuchung, Petrus. Als er am Berg der Verklärung war mit Jesus und Jesus verherrlicht wurde, Petrus hat er gepennt, gell, dann ist er aufgewacht, hat das gesehen. Und ich mag es im Markus-Evangelium, weil er nicht wusste, was er sagen sollte, also sprach er. Das war der Petrus, der hat immer erst geredet und dann überlegt. Und dann kommt die Stimme vom Vater im Himmel, der ihm eigentlich zurechtweist ein Stück weit und sagt, hey, seht, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und die Fußwaschung, das hat er nicht verstanden und er wollte Jesus abhalten davon. Und als Jesus die Verleugnung angekündigt hat, hat er gesagt, naja, vielleicht die anderen, denen würde ich es ja zutrauen, gell, aber ich würde sowas nie tun. Also völlige Selbstüberschätzung. Und dann ist er Jesus gefolgt, obwohl Jesus gesagt hat, ihr werdet euch alle zerstreuen, aber da hat er sich dagegen gesträubt, hat wahrscheinlich gedacht, hey, die anderen, das sind Weicheier, aber ich ein sturer Bock heute, gell? Und Hochmut kommt vor dem Fall, das hat er erlebt. Gott musste ihn demütigen und dann hat er gebannt im Garten Gethsemane, als er beten sollte in Jesus schwerster Stunde. Der Geist war willig, das Fleisch war schwach. Das war auch der Petrus. Und viele sehen den Petrus so als Versager. Und vielleicht war er der größte Versager in der Bibel. war der Mensch, der Jesus verleugnet hat. War ein Mensch mit Schwächen, so wie du und ich. Aber sieht sein Herz. Gott sieht das Herz. Ja, er musste schmerzhafte Lektionen lernen. Aber auf der anderen Seite war er der Einzige, der Jesus gefolgt ist. Und nachdem er Jesus verleugnet hat, da hat Jesus ihn angeblickt und die Augen haben sich getroffen und Petrus war so gebrochen. Steht, er weinte bitterlich, er war so beschämt, es hat ihm so weh getan. Er hat Jesus geliebt. Ich weiß nicht, ob du schon jemals an diesem Punkt warst, wo du so gebrochen warst, wo du Zerbruch erlebt hast. Ich habe das erlebt, ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, ich habe es versemmelt. Ich bin nicht würdig, ihm zu dienen. Herr, wenn ich noch Sesseln aufstellen darf in deiner Gemeinde, dann will ich glücklich sein. Ich habe es vergeigt. Und ich habe so viel über Gottes Gnade gelernt. Und ich weiß heute, wenn Gott mich gebraucht, ist es nicht, weil ich so gut oder so toll oder so rein bin, sondern einfach, weil Gott so gut ist. Weil er so gnädig ist. Unverdiente Gnade. Es ist alles unverdiente Gnade. Und ich möchte abschließen mit dem vierten Punkt. Und das ist die Gnade Gottes im Leben von Petrus. Unser Gott ist ein Gott der zweiten Chance. In Johannes 21, da gibt Jesus ihm die Gelegenheit, ihn dreimal zu bekennen, dreimal seine Liebe zu bekennen, so wie Petrus ihn vorher dreimal verleugnet hat. Und ich finde das so faszinierend, Jesus wiederholt eigentlich diese Szene seiner Berufung. Die Jünger sind wieder am Fischen, sie haben wieder nichts gefangen, die ganze Nacht nichts gefangen. Und dann steht Jesus am Strand und sagt, werft doch das Netz auf der anderen Seite vom Boot aus. Und sie machen das und es ist zum Bersten voll. Petrus springt ins Wasser, schwimmt zu Jesus. Jesus hat Frühstück für die hungrigen Jünger. Er ist so gut, so praktisch auch oft. Dann lesen wir da, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er sprach zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er spricht zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Du kennst mein Herz. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Dreimal darf Petrus seine Liebe zu Jesus bekennen. Und dreimal erneuert Jesus seine Berufung. Jesus ist so gut, er ist so barmherzig, er ist so gnädig, er ist so geduldig, er ist so vergebend. Er ist der Gott der zweiten Chance. Und vielleicht bist du an dem Punkt heute, wo du sagst, ich habe es versemmelt, ich habe Mist gebaut, was immer es ist. Vielleicht denkst du, ich habe eine Ehe an die Wand gefahren oder was immer es ist. Wahrscheinlich ist Gott fertig mit mir. Vielleicht bist du heute der, der in einem faulen Kompromiss drin ist und sich denkt, na, es ist eh schon alles egal. Ist es überhaupt noch wert, umzukehren? Ich habe es vergeigt. Und Petrus würde dir heute sagen, ja, es ist es wert. Gott will dich. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Er ist der Gott der zweiten Chance. Er wartet schon auf dich. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde auch eine Gemeinde sind, wo wir Leuten eine zweite Chance und eine dritte und eine vierte geben. Weil so ist unser Herr. Und die Gnade Gottes war nicht vergebens bei Petrus. Das hat ihn angespornt. So wie der Paulus geschrieben hat, die Liebe Christi, die drängt uns. Na, der Petrus war ab diesem Moment nicht perfekt. Es gibt eine Gelegenheit, da wird uns überliefert, da hat er mit Jesus diskutiert. Er hat gesagt, nein, Herr. Es gibt eine andere Geschichte, wo uns überliefert wird, da hat er geheuchelt aus Menschenfurcht und der Paulus musste ihn öffentlich zurechtweisen. Also er war kein perfekter Mensch. Aber zu Pfingsten ist der Heilige Geist auf ihn gekommen, hat ihn zugerüstet, er hat gepredigt, 3000 Leute haben sich bekehrt. Er ist ein Leiter geworden in Gottes Reich. Er war derjenige, der das Evangelium zu den Heiden bringen durfte, als erster. Er hat 2 Briefe geschrieben, die wir heute noch lesen. Er durfte Jesus mit seinem Märtyrertod bezeugen. Also ein fruchtbares Leben und ein würdiger Tod. Und Jesus hat zu ihm gesagt, und wenn du einst zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Er hat gesagt, weide meine Schafe. Und das hat er erfüllt durch Gottes Gnade. Sei du stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Stärke du deine Brüder und deine Schwestern. Vertraue Jesus, folge ihm mit ganzem Herzen. Sei mutig und stark. Wage etwas für ihn. Wage es, Glaubensschritte zu machen, wenn er dich ruft. Und sei dir bewusst, dass es keine Begrenzung gibt für das, was Gott durch einen Menschen tun kann, der ihm hingegeben ist. Lebe ein Leben mit Jesus, ein Abenteuer mit deinem Herrn. Lebe ein Leben, das ihm würdig ist, unserem König. Amen. Lieber Vater, danke für Simon Petrus. Danke, er ist ein Mann, der mich so inspiriert, Herr, weil mich so gut mit ihm identifizieren kann. Ich danke dir, Vater, dass du schwache Menschen gebrauchst. Ich danke dir, Herr, dass du gnädig bist, dass du gütig bist. Ja, dass du uns auch gebrauchen willst, auch in Schwäche. Aber Vater, dass wir im Petrus auch sehen, was du tun kannst, durch jemanden, der umkehrt und der volle Sache mit dir macht und der dir vertraut, wenn du sprichst. Und Vater, wir wünschen uns, dass wir Erweckung erleben. Ich habe es schon einmal erlebt hier in Mödling, Erweckung. Und ich weiß, du kannst es tun, Herr. Und Herr, ich weiß, du willst jeden hier gebrauchen. Und ich weiß, du hast uns nicht durch Zufall hier zusammengebracht. Du hast einen Plan für unsere Gemeinde hier. Und Vater, ich möchte beten, dass du unseren Glauben stärkst, dass wir dir vertrauen, dass wir uns dir ganz neu hingeben. Und Vater, wir wissen, es ist Gnade allein, aber wir wollen mit Erwartung leben, dass du Wunder tust, dass du Menschen rettest, dass du Dinge veränderst in unserem Leben und durch uns und um uns herum. Herr, wir haben so eine Not in unserem Land, in ganz Europa. Wir haben so eine Not, so viele Menschen, die verloren gehen. So viele Menschen, die dich nicht wirklich kennen. Gebrauche du uns, Herr. Wir wollen sagen wie Jesaja, hier bin ich. Sende mich.